Also ich wollte heute ein bisschen was über Identität als Kind Gottes erzählen. Und zwar frage ich mich halt, oder habe ich mich gefragt, so ganz früher, wie bin ich eigentlich drauf oder wie hat mich Gott eigentlich geschaffen? Oder wer bin ich oder so ähnlich. Ich hatte letztes Jahr Besuch von einer Chatbekannten gehabt, die halt noch so im Satanismus drinsteckt. Und eine der ersten Fragen, die ich ihr gestellt habe, war: Weißt du eigentlich, wer du bist? Und die Antwort kam prompt: Das frage ich mich schon lange, hat sie gesagt. Ich habe mal in der Bibel geguckt, wie Gott sich das überhaupt so gedacht hat, wie er den Menschen macht und so, oder gemacht hat. Und da steht so im 1. Mose 1, 26 und 27, und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, was auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zu seinem Bilde schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Also zum ersten Mal hat Gott den Menschen als ein Ebenbild geschaffen. Das heißt also, der Mensch ist sich dessen bewusst irgendwo, wer er ist, und er hat einen freien Willen, das ist ganz wichtig. Aber Gott hat es am Anfang halt so eingesetzt, dass der Mensch quasi von Gott abhängig war. Später irgendwo in der Bibel steht auch drin, dass der Mensch jeden Tag mit Gott gewandelt ist. Oder dass Adam und Eva mit Gott gewandelt ist. Also Gott hat es schon so richtig optimal eingesetzt. Also hat ihm ein Paradies geschaffen und hat die Menschen reingesetzt. Und die Menschen waren irgendwie von Gott abhängig. Und auch, damit der Mensch eine Aufgabe hat und sich dann nicht langweilt, hat Gott den Menschen den Auftrag gegeben, über die Erde zu herrschen. Für Adam und Eva war Gott total real. Also für die beiden war Gott irgendwie greifbar. Was Gott gesagt hat, das haben die Menschen ihm auch so geglaubt. Das ist ein Beispiel dazu nennen. In 1. Mose 2, 25 steht: Und sie beide waren nackt, der Mann und die Frau, und sie schämten sich nicht. Also es war, das war einfach normal für sie. Und als dann der Sündenfall kam, als der Mensch sich so quasi von Gott unabhängig erklärt hat und der Mensch sozusagen über das bestimmt hat, was gut und böse ist, da steht in 1. Mose 3, 7, da wurden ihrer beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Gott fragt später nochmal: Wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? Also es ist so, irgendwo so ein Ding, was sich die Menschen vielleicht auch selber ausgedacht haben, ich weiß es nicht. Also ihr solltet nicht nackt rumlaufen oder so. Der Mensch hat halt sein Leben selbst in die Hand genommen. Ganz unabhängig von Gott. Und er versucht halt so, in seiner Unabhängigkeit von Gott zurechtzukommen, glücklich zu werden. In der heutigen Psychologie sagt man ja, dass der Mensch so gewisse Bedürfnisse hat und was weiß ich, dass er glücklich sein will und gewisse Sachen halt auch einfach braucht. Und ich glaube, dass in jedem Menschen einfach eine Leere drin ist. Eine Leere, die im Prinzip nur Gott optimal ausfüllen kann, wo der Mensch halt irgendwas anderes reinstopft. Man sagt ja heute auch, es ist alles erlaubt, was Spaß macht. Oder man sagt auch, wir sind in einer Spaßgesellschaft. Für viele ist halt das Wochenende oder der Urlaub irgendwie das Highlight, wo man sich entspannen muss und manchmal sogar krampfhaft entspannen muss. Ziemlich kurz vor meiner Bekehrung war ich auf so ziemlich jede Hau-dich-zu-Party im Landkreis, wo ich halt aufgewachsen bin. Das ist also, Jugendliche von, wechseln von jedem Dorf, bauen halt irgendwo Bierbank auf und verkaufen halt Bier für billig Geld und viele Leute kommen und hauen sich zu und ein bisschen Musik wird dabei gespielt. Auf so einer Hau-dich-zu-Party, ich glaube, die hieß Koma-Party bezeichnenderweise, da ist mir einer über den Weg gelaufen. Der war fix und fertig. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll mit dem. Der hat mir irgendwie erzählt, dass er die ganze Woche arbeitet und rödeln muss und dass er überhaupt nicht glücklich ist mit seinem Leben, dass sein einziges Lebensziel darin besteht, sich am Wochenende wieder die Kante zu geben. Der Mann hat geheult. Und das hat mich irgendwo echt berührt. Und ich habe mich gefragt, wo die Lösung von seinen Problemen liegen könnte. Und da frage ich mich echt, worin sieht der Mensch seinen Sinn oder wie definiert er sich? Wovon macht er sich abhängig eigentlich? Und man hat so verschiedene Maßstäbe, wovon man sich halt abhängig macht. Auch in der Welt. So ein Spruch wie Kleider machen Leute oder sowas. Oder was in Deutschland auch weit verbreitet ist, man muss immer das dickere Auto haben oder ein dickeres Auto haben als der Nachbar oder so. Es ist so, dass nach außen hin am besten alles toll aussehen sollte. Dass am besten alles glänzt und so. Und nach innen hin hat man halt so Bedürfnisse, die man irgendwie künstlich befriedigt. Das ist so, ja, sei es durch Drogen, sei es durch irgendwelche anderen Exzesse, dass man Sport treibt bis zur Vergasung, ich weiß es nicht. Ich habe mir überlegt, wie man dieses Loch innen drin umschreiben kann. Und da fielen mir so ein paar Worte ein wie Liebe, Anerkennung, Geborgenheit, Leben. Nach innen hin ist es oft so, dass wir uns echt selbst definieren. Dass wir uns selbst verdammen. Mir ging das ja früher ähnlich. So im Alter von 13, 14 bis 17 Jahre hatte ich eine ziemlich schlimme Akne. Und das war eben das, worüber ich mich definiert habe. Das war das, wo ich sagte, ich bin eigentlich abstoßend. Und man sagt sich dann so, naja, wenn das mit der Akne, das geht ja irgendwann vorbei. Wenn das vorbei ist, dann wird alles wieder gut. Dann geht es einem bestimmt besser. Ich war fast 17, da hat mir dann der Hautarzt, weil er nicht mehr anders wusste, mir ziemlich harte Tabletten verschrieben. Und innerhalb von 6 Wochen hatte ich keine Pickel mehr. Aber an meinem Selbstwertgefühl oder an meiner Selbstdefinition, da hat sich überhaupt nichts geändert. Ich habe mich immer noch gehasst. Dann habe ich mir gesagt, prima, wenn ich eine Freundin habe, wird alles besser. Und ich habe dann eine Freundin gehabt und mir ging es auch besser. Aber ich habe mich auch von ihr abhängig gemacht. Ich war halt auf der Suche nach Liebe. Oft geht es auch so, dass man sich über irgendwelche Verletzungen in der Vergangenheit definiert. Und wenn man dann sagt, Schuld an dem ganzen Desaster in meinem Leben ist ja das und das. Und ich kann ja nicht anders reagieren, weil ich so und so verletzt wurde. Ich glaube, mit Gott gegenüber macht man das oft genauso, dass man sagt, ja Gott, ich habe das und das erlebt und jetzt muss ich das und das machen, weil du machst ja nichts oder so ähnlich. Und Adam, selbst Adam hat nach seinem Sündenfall zu Gott gesagt, hey, die Frau, die du mir gabst, hat mir die Frucht gegeben. Ja, Adam hat es aber gegessen. Das wollen wir so festhalten. Aber wo liegt das Problem? Die Lösung von unserem Problem. Wo ist die Quelle für Liebe, Anerkennung und Geborgenheit, Leben? Ich glaube, dass man Liebe, Anerkennung und Geborgenheit echt nur bei Gott findet. Oder darin, sein Kind zu sein. Seitdem ich Jesus kennengelernt habe und immer mehr kennenlernen und seine Liebe halt echt mehr und mehr erfahren habe, werde ich auch immer mehr neu definiert. Das ist das, was mich echt verändert und verändert hat. Es wird halt wirklich nur der Weg über Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist also so, dass ich durch Jesus und durch seinen Tod am Kreuz eine ganz andere Identität annehmen kann, nämlich die Identität als Kind Gottes. Und das echt nur, weil er für mich ans Kreuz gegangen ist. Weil er mich mit seinem Blut reingewaschen hat. Die Aussage, Gott liebt dich, ich glaube, die steht ziemlich oft in der Bibel. Das kann man ziemlich oft lesen. Aber das fällt oft schwer zu glauben. Oft hocken wir halt irgendwo drin und irgendeinem Loch und irgendwie Gott ist nicht da. Aber ich glaube, dass Gott wirklich der optimale Vater ist. Weil ein optimaler Vater, der liebt sein Kind bedingungslos. Bedingungslos heißt, ohne dass man irgendwas für ihn machen muss, ohne dass man sich für ihn abkrampfen muss. Aber das zu begreifen ist einfach ein Prozess. Geistig gesehen macht uns Gott wirklich neu, indem wir unser Leben Jesus geben. Dazu steht in Korinther 5,17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, Gott nimmt uns so quasi aus der Welt raus und verpasst uns einfach eine neue Identität in geistiger Hinsicht. Für ihn sind wir immer seine Kinder dann. Ganz egal, inwieweit wir jetzt Gemeinschaft mit ihm haben oder haben wollen. Ganz egal, wie viel Veränderung wir von ihm zulassen wollen. Aber man muss auch sagen, Gott ist der Gentleman. Aufdrängt oder sich nicht. Er wird gerne, aber oft lassen wir es einfach nicht zu. Also Gott gibt uns eine neue Identität. Er löst uns oder beamt uns aus der Welt raus, in geistiger Hinsicht. In Johannes 18,36 steht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Aber mein Reich ist nicht von hier. Jesus sagte einfach, dass man sein Reich nicht irgendwie abstecken kann auf der Welt. Das Reich beginnt in unseren Herzen. Und Gott macht uns zu Bürgern dieses Reiches. Vorher Bürger dieser Welt, hin zu Bürger dieses Reiches, dieses Gottesreiches. In Epheser 2, 17 bis 20 steht: Und er kam und hat den Frieden verkündigt euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Bürger des Heiligen, der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Für mich ist es irgendwo eine unheimlich befreiende Erkenntnis, dass ich echt nicht mehr die Welt so als Maßstab sehen muss, sondern dass ich echt weiß, dass Gott hinter mir steht, weil Gott mein Maßstab ist, weil Gott mir meinen Maßstab gibt. Und er liebt mich wirklich gerade so, wie ich bin, so wie ich hier stehe und so wie ich glaube oder nicht glaube. Und ich glaube, genauso ist es mit jedem Menschen. Er liebt jeden, prinzipiell. Er will jeden zu seinem Hausgenossen machen. Nicht, weil wir ein super heiliges und oberfrommes Leben führen, sondern weil wir sind nämlich irgendwo schon noch seine Schöpfung. Wir müssen nichts für ihn tun, damit wir irgendwie seine Liebe verdienen. Das können wir gar nicht. Und das nennt man eigentlich Gnade. Das ist pure Gnade und es ist zu 100% echt ein Geschenk von Gott. Oft glaube ich, dass viele Christen sich nicht so recht trauen, dieses Geschenk zu öffnen. Vielleicht wissen sie es auch nicht, dass es irgendwie jetzt doch Gnade ist. Im Kopf vielleicht. Mir geht es ja selber so, dass ich so ein Geschenk oder dieses Geschenk nicht so leicht annehmen kann. Ich tue mir total schwer damit. Auch weil es, oder gerade weil es so ein krasses Geschenk ist. Als ich heute in der Straßenbahn war und gebetet habe irgendwie, habe ich plötzlich so ein Bild gehabt, wo Jesus vor mir steht oder vor mich kniet und mir die Füße wäscht. Und das hat mich total berührt irgendwie. Das hat mich total mitgenommen und ich habe nur gefragt, ey, warum tust du das? Und hat gesagt, weil ich dich liebe und weil du sonst nicht zum Vater kommen kannst. Anderes Beispiel, als ich in Zwickau noch studiert habe und ja, ein Mädel aus der evangelischen Studentengemeinde, die hat irgendwie Freikarten organisiert für so eine Disco, das hieß Fun. Und ja, ein Kumpel und ich, wir haben uns tierisch amüsiert da. Wir haben auf dieser Oldie-Tanzfläche Lollipop uns einen abgerockt. Und wir hatten echt Spaß gehabt. Plötzlich tippt es mir hinten auf die Schulter. Und irgendein Typ, den ich überhaupt nicht kannte, der meinte so zu mir: Hey, du weißt ja schon, dass du Abschaum bist. Und ich habe mir so überlegt, im Nachhinein, meine Güte, wie weit hätte mich das runtergerissen, wenn ich jetzt hier nicht Gott gehabt hätte. Das Erste, was mir aber dazu eingefallen ist, ist, ja, ich bin Gottes Kind. Naja, ich musste ihn einfach nur angrinsen, habe gemeint, nein, das wüsste ich nicht. Und selbst wenn du das behauptest, weiß ich es besser. Ja, daraufhin hat er mir Schläge angedroht. Aber wir waren halt so 6 von der ESG und da wollte dann uns keiner mehr irgendwie auf dem Heimweg irgendwo angreifen oder so. Gott war einfach da. Mir war in dem Moment einfach klar, dass Gott mich liebt. Und auch, dass ich echt sein Kind bin. Ohne, dass ich irgendwas für ihn erfüllen muss. Und darüber hinaus passt er auch auf mich auf. Aber wie geht's uns damit? Was machen wir denn? Also ich gehe mal von mir aus, ich rebelliere auch oft gegen Gott. Ich denke oft immer noch, ich bin jetzt 7 Jahre Christ, ich denke oft immer noch, dass mein own way of life das Beste ist. Ja. Gerade wenn es mit Gott mal nicht so Friede, Freude, Eierkuchen mäßig läuft. Und ich einfach auch mal in Probleme drin stecke. Oder es auch einfach nicht so läuft, wie mein Dickkopf das will. Das funktioniert dann ganz automatisch, da wende ich mich von Gott ab. Also das ist mal wieder ganz oft so. Was macht Gott in dem Moment? Er lässt mich halt. Er will sich ja nicht aufdrängen. Was passiert? Ich falle auf die Nase, und zwar richtig. Kann aber dann wieder zu Gott zurückkommen. Und hinterher denke ich mir dann, ja, ich war vielleicht doch so wie ein kleines, trotziges Kind, das wieder mal nicht die Hände von der heißen Herdplatte lassen kann. Aber auch oft, wenn es uns richtig mies geht, da fängt Satan an, uns reinzureden. Da fängt Satan an, echt unsere Beziehung zu Gott madig zu machen. Wo er dann sagt, du bist doch eigentlich nichts und du kannst doch für Gott nichts machen und das hat doch alles überhaupt keinen Sinn. Was passiert in dem Moment, wenn wir dann diesem Gedanken einfach glauben? Ja, wir wenden uns von Gott ab. Und all das, was Gott uns geschenkt hat, Liebe, Geborgenheit und so weiter, das ist dann erstmal futsch. Aber wir probieren es dann weiter, mit eigener Kraft, und irgendwann brennen wir aus. Und ich glaube, das ist auch in Johannes 10,10 damit gemeint, wo es heißt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Jesus kommt echt und beschenkt uns immer wieder neu. Ganz egal, wie oft wir uns bestehlen haben lassen. Ich glaube, Gott ist da richtig geil drauf, uns echt immer wieder neu zu beschenken und uns zu segnen. Also ich fasse nur mal so zusammen. Gott ist unser Vater. Also in der Bibel heißt es Vater. Für die Emanzen unter uns, die damit ein Problem haben. Ich glaube, dass Gott nicht männlich ist oder weiblich ist, sondern dass Gott beides zusammen ist. Und selbst in so manchen Bibelbezeichnungen, ich weiß jetzt nicht genau welches, ist Elohim, Adonai oder so, das wird mit Allversorger übersetzt, aber das ist eigentlich viel zu anständig. Eigentlich heißt es der Vielbrüstige. Also gut, ich sage jetzt mal, Gott ist unser Vater, weil es halt auch so übersetzt wird. Aber der Mensch hat ihn als Vater abgewählt. Und dadurch, dass der Mensch das abgewählt hat, wurde der Weg zu Gott verbaut. Wir sind diejenigen, die uns definieren, oder definieren uns gegenseitig, oder die Welt definiert uns. Und wir versuchen halt mit eigenen Mitteln unser Nicht-Kind-Sein auszugleichen. Durch Jesus, echt. Durch Jesus und seinen Tod am Kreuz, durch seine Erlösung, ist der Weg wieder zu Gott frei. indem er ihm sein Leben in die Hand drücken. Dadurch können wir wieder seine Kinder sein. Und dadurch will er uns definieren. Und wir erkennen das einfach mehr und mehr, dass wir seine Kinder sind und was das eigentlich bedeutet. Was das bedeutet, das kann ich irgendwie so gar nicht in Worte fassen. Das ist in meinem Herzen irgendwie. Aber ich glaube, dass Gott uns verändern will. Und zwar so, wie es für uns optimal ist. Ich glaube das ganz fest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich möchte einfach auch jetzt im Anschluss noch irgendwie einladen, dass ein paar Leute für euch beten können, wenn ihr wieder das Kindsein annehmen wollt oder neu annehmen wollt oder so. Und ich möchte einfach nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du den Weg freigemacht hast zum Vater, dass wir wirklich Kinder Gottes sein dürfen. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du das jedem Menschen irgendwie begreiflich machst. Ich möchte dich bitten, dass jetzt die Lobpreiszeit im Anschluss noch echt gesegnet ist. Amen.